dann ist es natürlich auch mal so gewesen, dass irgendwann ich mit meinem Bruder gefahren bin und der gesagt hat, hier, jetzt aber Bogen oder sowas. Und ich habe ihn aber nicht mehr gekriegt und bin dann echt im Grunde über den Tiefschnee abgeflogen und irgendwie so, weiß ich nicht, 5 Meter nach unten und bin dann wieder im Grunde zu mir gekommen, als ich unten gelegen habe, im Tiefschnee. Unter mir hat es irgendwie geplätschert. Ich habe gedacht, was ist das? Und dann habe ich auf dem zugefrorenen Bach gelegen.
Wenn man solche Geschichten hört, dann wundert man sich vielleicht, warum sich Menschen auf Skier begeben und steile Pisten herunterfahren. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass der Sprecher aus dem anfänglichen Interviewausschnitt blind ist, kommen wohl viele Fragen bei Ihnen auf. Und genau diese möchten wir in unserem Podcast Inklusion im Schnee, blinden Skifahren, unvorstellbar, heute für Sie, liebe HörerInnen, klären. Herzlich willkommen. Wir, Amelie und Sarah, freuen uns sehr, dass Sie heute mit uns gemeinsam durch die Geschichte der Entwicklung des Blindenskis reisen werden. Zu unserem Team gehört außerdem Leo, der heute unser Technik-Allrounder ist. Wir werden in diesem Podcast vor allem auf historische Aspekte eingehen, aber auch auf die Atmosphäre und den Spirit des Erlebnisses an sich.
Genau, denn uns ist beim Recherchieren und während der diversen Gespräche erst richtig klar geworden, wie sich dieser Sport auf blinde und sehbehinderte Menschen auswirkt. Hier ein kurzer Überblick über unseren Podcast. Zu Beginn wandern wir mit Ihnen durch die geschichtliche Entwicklung des Blindenskis und anschließend hören wir die heute schon geschichtlichen, persönlichen Erfahrungsberichte über das Skifahren und betrachten schließlich den Aspekt Gesellschaftswandel durch das Blindenskifahren.
Amelie, wer kam eigentlich wann auf die Idee, mit blinden und sehbehinderten Menschen gemeinsam einen Ausflug ins Skigebiet zu machen?
Gute Frage. Um dieser auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit Manfred Rauch unterhalten, welcher als Lehrer für das Blindenski dabei war und selber an keiner Sehbehinderung leidet. Er ist in Marburg aufgewachsen, ist dort zur Schule gegangen und hat ebenfalls in Marburg Lehramt studiert. Durch Kontakte im Sport kam er dann noch während seines Studiums aufgrund des Lehrermangels an die Blindenstudienanstalt, kurz Blister. Nach seinem Referendariat unterrichtete er Latein und Sozialkunde an der Karl-Strehe-Schule der Blister. Ab 1979 begleitete er dann das Blind- bzw. Sehbehinderten-Skifahren und berichtete im Interview, wer dieses Angebot geschaffen hatte.
Die Idee hat Herr Nitsch entwickelt, als er dann in die Dienste der Karl-Strehe-Schule übernommen wurde und dort zunächst mal Sportunterricht, normalen Sportunterricht gegeben hat. Herr Nitsch war dann sehr schnell der Meinung, dass über diese traditionellen Sportarten, die ja nicht sehr umfangreich und sehr, sage ich mal so, unter uns sehr interessant waren, nun andere Freizeitsportarten den Blinden zu erschließen, den blinden Schülern zu erschließen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das nun jeder mal kennenlernen sollte.
Wirklich spannend und mutig, so eine Idee umzusetzen. Mutig waren auch die Teilnehmer dieses neuen Angebotes. 22 jungen Sehbehinderten wurde in dieser Freizeit 1979, die gemeinsam mit 16 Normalsehenden und 10 Betreuern durchgeführt wurde, auf Vereinsebene erfolgreich der Zugang zum Wintersport eröffnet. Durch die hohe Anzahl an sehenden Personen konnte eine 1:1-Betreuung gewährleistet werden. Unterstützt und begleitet wurde dies von der Philipps-Universität Marburg.
Zu den ersten Eindrücken der Teilnehmer schildert Herr Rauch Folgendes.
Aber wenn sie zurückkamen nach den 14 Tagen, dann hatten sie ein ganz anderes und überwiegend sehr positives Gefühl hinsichtlich des Winters.
Trotzdem bleibt der Sport ein riskanter. Gab es da nicht auch Skeptiker?
Ja, solche Vorfälle wie die von Herrn Bethke zu Beginn der Sendung waren kein Einzelfall. Aber Herr Rauch berichtete uns in seinem Interview, dass es über all die Jahre keine größeren Verletzungen, wie zum Beispiel einen Beinbruch, gab. Des Weiteren erzählte er, wie die Reaktionen anderer unmittelbar zu Beginn des Projektes waren.
Kritiker vielleicht nicht so, aber doch erstaunen. Ja. Es war ja in der Karl-Strehl-Schule, in der Blindenstudienanstalt, waren ja damals auch mehrere blinde Kollegen, die dort unterrichtet haben. Und die waren dann schon erstaunt, dass jetzt da ein junger Lehrer kommt und eben diese modernen Freizeitsportarten für alle Schüler erschließen wollte.
Wirklich spannend. Ich finde es echt cool, dass dieses Angebot bis heute besteht, denn so hatten wir die Möglichkeit, einige Menschen virtuell zu treffen, die selbst blind bzw. sehbehindert Ski gefahren sind und es auch heute noch tun. Es war wirklich faszinierend, von den persönlichen Geschichten unserer InterviewpartnerInnen zu hören und so ein viel besseres Verständnis für diese Sportart zu erlangen und einen Eindruck von der damaligen Situation zu bekommen. In dem Interview mit Andreas Bethke wird, finde ich, nochmal sehr deutlich, was für eine große Rolle das Umfeld spielt, in welchem man groß wird. Aber hören Sie selbst.
Ja, ich war von Geburt an im Grunde sehbehindert blind, habe einen angeborenen grauen Star gehabt, der so, ja, ich würde mal sagen, bis zur Einschulung ungefähr zur Erblindung geführt hat. Ich komme aus Oberbayern, aus dem Voralpenland, aus Bad Aibling, das ist so in der Nähe von München. Mhm. Und ich habe dort in unserer Familie eben erlebt, dass Skifahren immer ein Thema war. Und dann bin ich schon als Kind in die Geschichte reingekommen und habe dort die Geschäftsführung des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf übernommen. Für 10 Jahre ungefähr und bin jetzt seit 2004 Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Berlin. Ja, bei uns war es so, dass, ich habe ja schon erzählt, ich komme aus dem Voralpenland, das heißt im Grunde vom Rand der Berge. Und da gehört es einfach dazu, dass man in irgendeiner Form, Wintersport gemacht hat. Und das war auch in unserer Familie so. Wir sind immer im Winter irgendwo in die Berge, im Skifahren gegangen und sowas. Und das war am Anfang so, dass halt ich irgendwie dann, was man immer so macht, als Kind irgendwie ein bisschen mit dem Schlitten unterwegs war und sowas. Ja. Und dann haben aber irgendwie meine Eltern gemeint, das ist doch aber so, dass das Kind zwar blind ist, aber deshalb müssen wir doch eigentlich das Skilaufen nicht aufgeben, sondern wir gucken doch einfach, ob wir den kleinen Andreas da mitnehmen können. Und so ist das gekommen, dass ich dann auch meine Skier bekommen habe. Ja, das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit, einfach mit den anderen Kindern zusammen so das zu tun, was alle machen. Und das wird ein bisschen anders, als wir dann auf die Skipisten natürlich gekommen sind, weil dann geht es ja los, dann hast du plötzlich viele andere Leute auf den Pisten, dann ist die Frage, wie kommst du eigentlich die Lifte hoch? Und da hat es dann so angefangen, dass ich im Grunde beim Liftfahren erstmal mitgenommen worden bin, so zwischen den Beinen meiner Eltern, da ich im Grunde vorgefahren bin und sehende Begleiter hinter mir hergefahren sind und mir die Schwünge angesagt haben. So. Okay. Also wann muss ich nach links, wann muss ich nach rechts? Ja. Und das war natürlich super spannend. Jetzt hatte ich das Glück, ein bisschen irgendwie sowieso immer mit Sport zu tun zu haben und ein bisschen eine gewisse Fitness zu haben.
Ja.
Und außerdem als Kind, würde ich sagen, ist man ja sowieso da ziemlich lernfähig und so. Und mir hat das Spaß gemacht und ich wollte mit der Familie zusammen sein. Und insofern war das eigentlich für mich so ein Ding, dazu zu gehören. So. Und war so unterwegs. Ja, eigentlich eine tolle Geschichte, einfach auch draußen sein zu können und eine Freizeitaktivität zu haben.
Ja, wow, dann haben Sie das ja schon sehr früh auch begonnen, wahrscheinlich, also als Sie klein waren.
Ja, das war schon so würde ich sagen, das war schon in der Grundschulzeit so.
Ah, okay.
Eigentlich wahrscheinlich vorm Haus am Buckel war das wahrscheinlich sogar noch einen Tick früher. Da gab es noch nicht mal richtige Skibindungen, sondern da war das im Grunde so, wie man heute Skibindungen auf Langlaufschienen hat, so ähnlich wurden da die Skischuhe noch festgezurrt auf den Skiern. Also das waren echt noch ganz alte Zeiten.
Ja, und jetzt haben Sie ja auch erzählt, dass Sie dann vorgefahren sind und dann von hinten Leute eben Ihnen das irgendwie so beschrieben haben. Das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Ist Ihnen da mal was passiert oder zugestoßen? Oder gibt es da irgendwie was Sie erzählen können?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, Als Kind war, also weiß ich das nicht so genau. Später ist das dann so gewesen, dass, man, dass ich dann eigentlich so ein bisschen die Marburger Schule übernommen habe, wie man Ski fährt. Während das am Anfang so war, dass man im Grunde so Schwünge gemacht hat und dann wieder quer zum Hang gefahren ist und sowas, ist ja das Marburger Konzept dann gewesen, was die Universität dann auch zusammen mit blinden Schülerinnen und Schülern entwickelt hat, dass man gesagt hat, man muss eigentlich so Ski fahren, dass man den Ski immer unter Kontrolle hat. Im Grunde nicht Bögen fährt und dann wieder geradeaus, sondern dass man eigentlich ständig steuert auf dem Ski. Und das fand ich super, weil das eigentlich so ein Herangehen ist, mit dem man eine hohe Kontrolle über den Ski hat. Und darum glaube ich, dass mir im Grunde weniger passiert ist als den meisten sehenden Skifahrerinnen und Skifahrern. Natürlich ist manchmal was passiert. Also man kreuzt schon auch mal mit einem anderen Menschen den Weg. Und ich bin auch öfter durchaus Leuten mal über die Skier gefahren oder... Bin auch selber vielleicht mal umgefahren worden, aber das war jetzt alles immer nichts Tragisches.
Ich finde das wirklich schön, dass Herr Bethke das so zu seinem Hobby machen konnte. Und ich finde, seine Geschichte zeigt, dass es wichtig ist, auch Sehbehinderten und blinden Menschen die Chance zu geben, sich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren.
Ja, das stimmt. Und auch unser nächster Interviewpartner, Jochen Schäfer, der einige Zeit nach Herrn Bethke das Skifahren erlernte, hat sich über den Schulausflug ins Skigebiet gefreut. Leo hat sich virtuell mit ihm getroffen.
Und bin dann 1985 nach Marburg gekommen, auf die weiterführende Schule. Und dort hatten wir in der 9. Klasse die Skifreizeit im 6. in Südtirol. Also ich bin quasi schon, wenn du so willst, die zweite Generation, denn die ersten, der Andreas Bethke zum Beispiel und die Martina Kommans, die waren ja noch in Österreich im kleinen Walsertal. Womit das ja 1979 an. Das gehörte damals zum regulären Sportprogramm der Karl-Strell-Schule und das ist auch heute noch so. Also das war so, wir haben Anfang 1988 oder vorher schon mitgekriegt, dass wir dann Ende Januar 88 bis Mitte Februar 88 diese Skifreizeit machen würden und da sind alle mitgekommen. Also das war ein Jahrgangsstufenausflug, ein mehrwöchiger.
Okay. Gab es da eine besondere Vorbereitung drauf, oder?
Nee, nicht so richtig. Das hat man also im Grunde vor Ort gemacht. Also denn wir in Marburg, wir haben ja keine Skipisten. Wir haben ja angefangen mit Langlauf. Da hat man dann natürlich entsprechende Skischuhe angehabt und hat dann die Stöcke gehabt, mit denen man sich abgestoßen hat. Und da läuft dann die Betreuungskraft neben einem her, also in der Loipe, und sagt dann natürlich, wie man sich dann zu bewegen hat, mal langsamer, mal schneller und auch so Richtungswechsel und sowas.
Beim Hören dieses Interviews ist mir nochmal richtig bewusst geworden, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen dem Blinden bzw. Sehbehinderten und dem Sehenden ist. Da muss wirklich Vertrauen da sein und dass sich dieses nicht von jetzt auf gleich etablieren lässt, sondern Übung und Zeit braucht, erklärte uns Cipriana Rota. Sie hat in den 1980er Jahren die Blister in Marburg besucht, war 1986 beim Skifahren dabei und hat 1990 ihr Abitur dort absolviert. Anschließend studierte sie Jura und zog dann nach Berlin, wo sie heute mit ihren Kindern wohnt und als Juristin arbeitet.
Ich habe mit dem Skifahren in der Tat in der Schule angefangen, also ich glaube so 1983, 84 rum. Da hatten wir das tatsächlich als Schulunterricht. Das ist natürlich sehr spannend und sehr aufregend, weil es ja eine ganz andere Art der Bewegung ist. Das ist ja das, was überhaupt viele dazu bringt, so begeistert vom Skifahren zu sein, egal ob man sieht oder nicht sieht. Das ist ja dieses Gleitende, dann auch natürlich die Geschwindigkeit. Das macht einfach Spaß. Wenn man nicht sieht, dann muss man sich natürlich erstmal an viele Dinge gewöhnen. Man fängt halt, also bei mir war das so, ich habe auch erstmal mit Skilanglauf angefangen. Das ist zum einen nicht ganz so steil und vielleicht nicht ganz so schnell und zum anderen hat man natürlich dadurch, dass man sich in einer Loipe bewegt, eine ganz gute Orientierung. Das läuft ja wie auf Schienen sozusagen. Und man kann sich ja erstmal an diese gleitende Bewegung gewöhnen und so. Und dann sind wir langsam auf das Alpinskifahren umgestiegen, natürlich erstmal an einem kleinen Hang, wie halt kleine Kinder auch.
Wie ging es danach weiter? Also haben Sie das weitergemacht? Machen Sie das vielleicht sogar heute noch manchmal, dass Sie Skifahren gehen, alleine oder mit Familie oder so?
Ich habe das dann weitergemacht, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich fand das ganz toll, auch dieses Jahr eben, wenn man erlebt, Geschwindigkeit ja auch ganz unmittelbar. Ja. Nicht wie im Auto oder so, sondern eben am eigenen Körper. Und mir hat das Spaß gemacht. Und dann war es so, dass es gibt in Marburg diesen Sportclub Blau-Gelb,
ja,
der eine Skiabteilung hat. Und da waren Mitglieder auch unter anderem Schüler und Lehrer von der Blinden Studienanstalt. Und die haben dann sich so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, Skifahren für Blinde anzubieten nach dem Studium. Und von Berlin aus ist das alles ein bisschen weit weg.
Ja.
Hab das dann eben, als meine Kinder ganz klein waren und sowas, auch eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Und wir haben das jetzt in den letzten, ja, sagen wir mal 3 Jahren, wieder aufgenommen, dadurch, dass meine Kinder auch sehr viel Spaß am Skifahren haben und haben auch eben mit Blau-Gelb mehrere Freizeiten gemacht. Ansonsten ist das nicht ganz so einfach. Also ich habe auch schon, wenn wir irgendwo in Österreich oder in der Schweiz oder so waren, das mal so versucht, über eine Skischule dann einen Skilehrer einfach für einen Tag oder so zu buchen. Aber es ist nicht ganz so einfach. Man kann das schon machen, aber so richtig Spaß macht das erst, wenn man wirklich eingefahren ist zusammen.
Ich finde es super spannend, wie sie das Gefühl während des Skifahrens beschreibt und kann diesen Kick von Chilligkeit total nachvollziehen. Für andere wiederum ist ja genau das der Punkt, warum sie sich vom Skifahren eher fernhalten. Das geht ja Sehenden genauso wie Blinden oder sehbehinderten Menschen so. Genau deswegen haben wir Frau Rother gefragt, wie ihr Umfeld auf ihre begeisterte Teilnahme am Blinden- bzw. sehbehinderten Skifahren reagiert hat. Wir haben folgende Antwort bekommen.
Ja, also eigentlich sind Reaktionen immer ganz positiv, weil man sich das eben nicht vorstellen kann. Und es ist zum Teil auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um dann eben auch so Barrieren zu überwinden. Dann trauen sich die Leute auch eher mal zu fragen, wenn sie dann, oh, die fährt China, wie denn das? Und dann kann man halt ganz gut darüber ins Gespräch kommen. Insgesamt, ja, sagen viele, sie würden sich das nicht trauen. Ich bin auch mal, das war auch ganz nett, mit einem Bekannten zusammengefahren. Der war auch Anfänger. Ich mit meinem Begleitläufer und er noch dabei. Und dann sagte mein Begleitläufer, ja komm, wir fahren jetzt mal diesen Hang runter. Und er stand dann oben und sagte, nee, da willst du nicht wirklich runter.
Ja, die Wahrnehmung des ganzen Events ist durch die Blindheit oder Sehbeeinträchtigung natürlich sehr anders und weckt nicht nur im Gegenüber eine bestimmte Erwartung oder Ansicht, sondern auch in dem Fahrer selbst. Sarah, wie würdest du dich fühlen, wenn du etwas tun würdest, was aufgrund bestimmter Einschränkungen erst einmal möglich scheint?
Ich denke, ich würde mich ziemlich gut fühlen, weil ich nicht nur mir, sondern auch anderen beweisen konnte, dass meine Einschränkungen mich nicht davon abgehalten hat, den Sport auszuüben, den ich unbedingt mal ausprobieren wollte.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Auch Frau Rother hat uns diese Frage im Interview beantwortet.
Ich war immer unheimlich schlecht in Sport.
Okay.
Also ich bin nicht besonders gut, was Kondition und Kraft und sowas angeht. Ich war immer ganz schlecht als Schülerin im Sport und dadurch, dass ja Skifahren eher eine technische Sportart ist, wo es ja ganz viel darauf ankommt, eben so seinen eigenen Körper zu kennen und Bewegungsabläufe richtig hinzukriegen und so und gar nicht nur eben Kraft und Ausdauer, war das für mich sozusagen mein erstes Erfolgserlebnis im Sport und das fand ich ganz klasse.
Nachdem wir jetzt einiges über den historischen Verlauf, Erfahrungen und Geschichten gehört haben, möchten wir im letzten Schritt noch einmal einen Blick auf den gesellschaftlichen Wandel durch das Blinden- bzw. Sehbehinderten-Skifahren werfen. Welchen Einfluss hatten und haben Blindensport-Events auf das Denken der Gesellschaft über die Einschränkung von Sehbehinderten und Blinden? Hilft das bei der Inklusion?
Dass Blinde je komplexere Sportarten wie Skifahren ausüben könnten, hielt der Großteil der Gesellschaft für unmöglich. Sogar SchülerInnen der Blister waren anfangs nicht sehr überzeugt von der Idee. Das hat sich allerdings geändert. Die Skifahrten haben gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, Blinde und Sehbehinderte mehr in Sport und Bewegung mit einzubeziehen, und zwar in der Blister. Sogar alle SchülerInnen der Klasse 9 sind in jedem Jahr mitgefahren.
Doch auch heute noch ist es für viele eine komische oder ungewohnte Vorstellung, dass Menschen mit Behinderungen denselben Sport betreiben wie Menschen ohne Einschränkungen. Frau Rother sieht dennoch, dass es eine positive Entwicklung gibt. Was genau sie damit meint, hören Sie selbst.
Geben kann.
Ich denke schon, dass das der Fall ist. Das ist ja auch dieses große Thema Paralympische Spiele zum Beispiel. Dadurch, dass das jetzt doch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, was da alles gemacht wird, eben was Leute machen können, die bestimmte Einschränkungen haben, was man dann trotzdem alles machen kann, dass das halt nicht heißt, dass man zu Hause sitzt, sondern dass man dann ganz viel trotzdem machen kann. Das ist ja jetzt schon eine Erkenntnis, die ja, die einfach auch gesellschaftlich inzwischen angekommen ist. Das war natürlich in den 80er Jahren vielleicht noch nicht ganz so weit. Ich denke schon, dass dieses ganze Thema Sport, insgesamt Behindertensport, schon ein ganzes Stück dazu beiträgt.
Auch Herr Bethke und Herr Schäfer haben sich zu diesem Thema geäußert.
Ich denke mir, dass es solche gesellschaftlichen Angebote einfach braucht, weil Menschen mit Behinderungen natürlich einfach mitten in die Gesellschaft gehören und nicht im Wesentlichen in irgendwelchen abgeschlossenen Räumen nur leben.
Ja, voll.
Und dann brauchst du natürlich solche Positivbeispiele.
Ich denke schon, insgesamt ist es so, dass gerade diese Disziplin, die ja also für viele am Anfang ganz unvorstellbar war, so wie für dich ja jetzt auch, schon die Anerkennung gesteigert hat. Gerade so im Bereich des Blindensports, was so möglich ist. Und man weiß ja zum Beispiel auch aus der heutigen Zeit, es gibt ja durchaus Athletinnen, die das ja dann auch ausgebaut haben zu einer olympischen Disziplin. Also man denke zum Beispiel an Verena Bentele, die das ja olympisch gemacht hat.
Ja, Verena Bentele ist eine ehemalige Blister-Schülerin und deutsche Biathletin und Skilangläuferin, die von 1995 bis 2011 vierfache Weltmeisterin und zwölffache Paralympics-Siegerin wurde. Für 5 Goldmedaillen allein bei den Winterparalympics 2010 ehrte sie das Internationale Paralympische Komitee bei den Paralympic Sport Awards als Best Female Athlete.
Wirklich motivierend, von so vielen verschiedenen Menschen zu hören, die sich mutig an neue Dinge wagen und dafür sorgen, dass sich viele Menschen inspiriert fühlen. Und cool, dass sich da Ende der 70er Jahre einige wenige unbeirrt auf den Weg gemacht haben und daran geglaubt haben, das Richtige zu tun. Wir haben erfahren, wie sich das Blinden- bzw. Sehbehinderten-Skifahren entwickelt hat, haben von einigen Menschen gehört, die dabei waren und berichtet haben, wie sich das Ganze für sie angefühlt hat und haben uns mit den gesellschaftlichen Veränderungen seit Ende der 70er Jahre durch solchen Sport beschäftigt. Sarah, was nimmst du aus diesem Podcast mit?
Schwer zu sagen, es waren so viele spannende Einblicke und Eindrücke dabei. Gerne stimme ich daher einfach Frau Rother zu und überlasse ihr das letzte Wort. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe ZuhörerInnen.
Also man kann das auch ganz gut selber testen. Ne? Man kann ja auch einfach die Augen zumachen und dann versuchen es eben.
Oh ja, das stimmt.
Skifahren oder Langlauf oder was auch immer. Erstmal ja. Vielleicht auf sich gleich den Berg runterstürzen. Aber das kann man ja ganz gut mal ausprobieren. Das ist für viele auch eine ganz überraschende Erfahrung, weil man dann sich eben auf ganz andere Dinge konzentriert, nicht nur auf das Sehen, sondern auf eben Gleichgewichtssinn, auf das Hören, Fühlen, sonst was. Ist für viele eine ganz interessante Erfahrung.
Das feste Projektteam bestand aus Amelie Kubach, Sarah Bösner und Leo Zietz mit Unterstützung von unserem Geschichtslehrer Werner Wörder. Ihm wollen wir ein ganz besonderes Dankeschön entgegenbringen, da er uns in vielerlei Hinsicht unterstützt hat. Ein weiteres großes Dankeschön geht an unsere Interviewpartner Frau Rother, Frau Koser, Herrn Bethke, Herrn Schäfer und Herrn Rauch. Außerdem möchten wir Casey Rabe für Einsatz und Beiträge danken.